Guten Tag, meine Damen und Herren und liebe Freunde und Geschwister. Ich wünsche euch allen einen sehr erbaulichen letzten Tag des Laubhüttenfestes. Und ich habe mich entschlossen, heute ein Thema mit Ihnen zu behandeln, das ich schon seit vielen Jahren sehr interessant finde. Es geht um das Thema der Zivilcourage. Als ich noch jung war, da gab es damals im deutschen Fernsehen eine Serie von Fernsehspielen unter dem Titel Zivilcourage. Und es waren Episoden, wo Menschen gezeigt wurden, die sich eingesetzt haben für das, was sie für richtig hielten, trotz aller Widerstände. Und interessanterweise waren diese Episoden auf Artikel, auf Geschichten gemünzt, die von niemand anderem als John F. Kennedy geschrieben worden waren. Und so möchte ich heute ein wenig über Zivilcourage mit Ihnen sprechen. Und wenn man dieses Thema im Internet durchliest, dann könnte man so ungefähr folgende Definition und Aussagen finden. Zivilcourage, das bedeutet Mut, öffentlich seine Meinung zu sagen, für seine Überzeugung einzustehen, mit Worten und oder auch Taten, und zwar auch dann, wenn das negative Folgen haben könnte. Schon in der hochmittelalterlichen Dichtung galt der hohe Mut, der Edelmut, als eine der wichtigsten Tugenden eines idealen Rittertums und diente dem Bild des edlen Ritters ohne Furcht und Tadel. Sowohl Courage als auch Mut spiegeln im Kern eine Charaktereigenschaft wider, die eine Person befähigen, trotz Widerständen und einer möglichen Eigengefährdung für ein anerkanntes Gut oder ganz allgemein für die Wahrheit einzutreten. Sie ist sich dabei des möglichen Risikos bewusst. Ein Mensch mit Zivilcourage entschließt sich dazu, Normen und Werte zu verteidigen, obwohl dadurch auch für ihn selbst eine unangenehme oder gefahrvolle Situation resultieren kann. Die Unterscheidung zwischen einfachem Mut und Zivilcourage ist damit vor allem die zugrunde liegende Motivation. Mit anderen Worten, warum tut man, was man tut? Der Begriff Zivilcourage existiert seit Bismarck. Er kommt aus dem Französischen. In Frankreich etablierte sich der zu den Bürgertugenden gezählte Begriff seit 1835, als Courage civil, in der Bedeutung Mut des Einzelnen zum eigenen Urteil, beziehungsweise als Courage civique, im Sinne von staatsbürgerlicher Mut. Das Phänomen gibt es natürlich schon viel länger. In der Bibel verteidigen Menschen mit Mut und Standhaftigkeit das zivile Recht und die Wahrheit gegen die bloße Macht des Stärkeren. Die Bibel zeigt immer wieder, was es bedeutet, die Augen nicht zu verschließen und die Stimme für Verfolgte und Verlassene zu erheben. Das Wort Zivilcourage kommt in der Bibel zwar nicht vor, dennoch finden sich viele Geschichten, viele Beispiele von Menschen, die mutig und klug eingriffen oder ihre Überzeugungen vertraten. Die Bibel zeigt allerdings auch, wie schwer das manchmal fällt und wie gefährlich es sein kann. Und so möchte ich heute ein wenig von Menschen mit Ihnen sprechen, die unter Druck Zivilcourage zeigten und für ihre Überzeugung eintraten. Und da gibt es zunächst einmal natürlich das Beispiel des mutigen Apostels Paulus. In Apostelgeschichte 14 wird uns etwas sehr Interessantes über ihn berichtet. In Vers 19 geht es um Menschen, die kamen, um Paulus zu bekämpfen. Aber interessant ist, dass kurz zuvor noch Menschen da waren, die sogar den Paulus als einen Gott verehren wollten. Aber in Vers 19 heißt es dann, in Apostelgeschichte 14, es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk, diejenigen, die noch vorher den Paulus in den höchsten Tönen gelobt hatten. Die überredeten das Volk und sie steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, da stand er auf und ging in die Stadt. Ging zurück in die Stadt, wo die Menschen waren, die ihn gerade gesteinigt hatten. Das ist Zivilcourage. Er ging dorthin zurück, um weiter das Wort Gottes zu predigen. Es gibt eine weitere interessante Stelle in Apostelgeschichte 23, die auch von der Zivilcourage von Paulus spricht, aber vielfach wird diese Stelle falsch interpretiert und verstanden. In Apostelgeschichte 23 lesen wir angefangen Vers 1. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Der Hohepriester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Also Paulus wusste genau, wen er hier ansprach. Aber die dabei standen, Vers 4, die sprachen: Schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach: Liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass es der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben: Den Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Also Paulus kannte die Schrift. Aber wie ist diese Stelle hier zu verstehen? Manche Kommentare, inklusive die Schlachterbibel, die sagen: Paulus entbrannte vor Wut. Und seine Aussage und Reaktion war falsch, die er dann auch bereute. Oder sie sagen: Er kannte den hohen Priester wirklich nicht. Vielleicht, weil er so lange abwesend gewesen war. Oder sie sagen: Er hatte ein Augenleiden und konnte von daher den hohen Priester nicht erkennen. Ich halte alle diese Erklärungsversuche unsinnig. Barclay, The Acts of the Apostles oder die Apostelgeschichte, die sagen Folgendes auf Seite 164. Paulus wusste sehr wohl, dass er der Hohepriester war. Seine Aussage war: Ich habe nicht gewusst, dass ein Mann wie dieser Hohepriester sein könnte. Denn der Bursche, der war ein Fresser, ein Dieb, ein Räuber, eine sehr unedle Kreatur, könnte man sagen. Die Idee ist dann also die folgende. Die Antwort des Paulus war ironisch zu verstehen. Er sagte mit anderen Worten: Ja, mir ist es gar nicht bewusst, dass so ein Mensch Hohepriester sein könnte. Oder: Ich erkenne ihn nicht als Hohepriester an. So ein Mensch kann in meinen Augen kein würdiger Hohepriester sein. Das ist eine weitaus sinnigere Übertragung, Übersetzung, Interpretation, denn sie spiegelt auch das wider, was Jesus Christus selbst gesagt hat. Schauen wir uns dies einmal an. In Matthäus 23. Matthäus 23, da warnt nämlich Christus ganz öffentlich die Jünger und das Volk vor den Pharisäern, den Sadduzäern, anderen, unter anderem natürlich auch dann die Hohepriester. Matthäus 23, angefangen in Vers 1. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, sie tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden, legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren. Aber alle Werke tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Vers 7. Und sie haben es gerne, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Und dann fährt er fort, Folgendes klar und deutlich zu sagen, Vers 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voll toten Gebeinen und lauter Unrat. So auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Er beschreibt hier die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die Herodianer, den oder die Hohepriester mit übertünchten Gräbern. Was hatte Paulus gesagt zu dem Hohenpriester? Du bist eine getünchte Wand. Übertünchte Gräber ist sogar noch ein stärkerer Ausdruck. Also wie gesagt, ich denke schon, dass der Paulus genau wusste, was er sagte. und dass dies auf eine solche Weise zu verstehen ist, dass er klar und deutlich sagte, dieser Mensch sollte gar kein Hohepriester sein. Und Paulus hat sogar auch den Petrus vor anderen korrigiert, als Petrus korrigiert werden musste. Und wir lesen dies in Galater Kapitel 2. Also Paulus war in keinster Weise jemand, der sich davor fürchtete, Dinge zu sagen, die gesagt werden mussten. Galater Kapitel 2, angefangen Vers 11. Als aber Kephas, und Kephas ist eine aramäische Bezeichnung für Petrus, als aber Kephas nach Antiochia kam, da widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, da aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Hier geht es um die Heuchelei, die auch Jesus Christus anprangerte im Hinblick auf die Pharisäer, Sadduzäer und so weiter. Als ich aber sah, Vers 14, dass sie nicht richtig handelten, nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Und er sagt natürlich dann noch viel mehr an dieser Stelle. Nun, Paulus und Petrus hatten den gleichen Rang in der Predigerschaft, aber Paulus zögerte nicht, als er die Heuchelei sah, Petrus vor allen zur Rede zu stellen. Er wurde auch in ungerechter Weise verhaftet. Und dann stellte er sich heraus, dass er Römer war, und dann wollte man ihn so klammheimlich gehen lassen, aber Paulus sagte, keineswegs. Ich bestehe darauf, dass dies öffentlich geschieht. Er fordert Gerechtigkeit und er fordert Entschuldigung für seine Misshandlung vor anderen. In Apostelgeschichte 16, angefangen in Vers 35, da hat man ihn verhaftet, hatte man ihn ins Gefängnis gesteckt. In Vers 35. Als aber Tag geworden war, da sandten die Stadtrichter die Gerichtsdiener und ließen sagen, lass diese Männer frei. Und der Kerkermeister überbrachte Paulus diese Botschaft. Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Und kommt raus und geht in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein. Sie sollen selber kommen und uns hinausführen vor allen Leuten. Die Gerichtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Und da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger wären, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Und da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia, also nicht unbedingt gleich zu der, verließen also nicht unbedingt gleich die Stadt. Und als sie die Brüder und Schwestern gesehen und sie getröstet hatten, da zogen sie fort. Sehen wir hier diese Zivilcourage von dem Paulus, der auf seinem Recht bestand in diesem Falle, um eine gewisse Botschaft zu verkünden, denen gegenüber, die auf solche niederträchtige Weise gehandelt hatten. Es ging gar nicht einmal nur um den Paulus selbst. Er hat es auch für die Jünger getan, die das ja auch alles miterlebt hatten. Und die auch sahen, so läuft die Sache nicht unbedingt. Man muss nicht in allem klein beigeben. Und so sagt uns Gott auch, und er sagt dem Paulus, und er sagt uns heute, dass wir uns nicht fürchten sollen, wenn wir reden müssen, sondern wir sollen dann auch reden. In Apostelgeschichte 18, angefangen Vers 9. Und die Kirche Gottes hat heute einen Auftrag zu erfüllen. Das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkünden, aber auch eine Warnung auszusprechen vor dem drohenden Unheil, das kommen wird, das bald kommen wird über diese ganze Erde. In Apostelgeschichte 18 und Vers 9. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Es ging Gott darum, dass diese Menschen die Worte des Paulus, die Worte Gottes hörten. Rede, schweige nicht, fürchte dich nicht vor ihnen. Etwas Ähnliches wird in 1. Petrus Kapitel 3 ausgesagt. 1. Petrus Kapitel 3 und in Vers 14. Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Immer und immer wieder wird uns dies gesagt. Ein weiteres Beispiel für jemanden, der Zivilcourage zeigte gegenüber der Obrigkeit, war Johannes der Täufer. Wir lesen dies in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14, die Verse 3 bis 5. Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, aber scheinbar in aller Öffentlichkeit, es ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hätte ihn gerne getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Also hier bezichtigt der Johannes den Herodes öffentlich des Ehebruchs. Und der Herodes hatte in der Tat Ehebruch begangen. Sie können nachher sich eine Stelle in 3. Mose 18 und Vers 16 anschauen. Denn da wird gesagt, dass hier eine solche Verbindung, ganz klar natürlich, Ehebruch ist. Wie sieht es mit Petrus und Johannes aus? Die hatten auch Zivilcourage. Und was für eine. Sie sagten den Regierenden, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als euch. Und das wird immer und immer wieder deutlich in Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte Kapitel 4. Wenn ein Zwiespalt ist zwischen dem, was uns die Menschen sagen, die Regierenden sagen, die Obrigkeit sagt und was Gott sagt, wem müssen wir gehorchen? Haben wir die Zivilcourage, Gott zu gehorchen und das auch deutlich zu machen? Apostelgeschichte 4, angefangen in Vers 17. Da heißt es aber, damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen. Das sagen jetzt die Menschen, die also in keinster Weise davon angetan waren, dass Petrus und Johannes mit Freimut predigten. So wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen, im Namen Jesu Christi, reden. Und sie riefen sie, Vers 18, und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Vers 21. Und da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte, denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Aber das war nicht das Ende vom Lied. Denn in Kapitel 5, da lesen wir weiter in den Versen 12 und 13. Es geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände des Apostels oder der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Und von den anderen wagte aber keiner, sich zu ihnen zu halten. Die hatten keine Zivilcourage, überhaupt keine Courage. Doch das Volk schätzte sie hoch. Aber jetzt Vers 17. Da erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, von Eifer erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet den Tempel auf und redet, schweigt nicht, redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Und als sie das gehört hatten, da gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Und als man dann sie im Gefängnis suchte, da fand man sie nicht. Und dann lesen wir in Vers 26. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie, denn die waren jetzt hier am Predigen, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Mannes über uns bringen. Vers 29. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße oder Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und als sie das hörten, da ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Petrus wusste genau, was er sagte. Er wusste genau, dass er jetzt in Gefahr war, dass man sogar ihm sein Leben nehmen würde. Aber er vertraute Gott, dass dies nicht geschehen würde. Aber egal, er war willens, diese Wahrheit denen ins Gesicht zu schleudern. Und das tat er auch. Vers 34. Und da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Lehrer des Gesetzes, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer vor kurzer Zeit hinausführen, und er sprach zu ihnen, ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Männern tun wollt. Vers 38. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Und da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden. Wiederum geboten sie dies und ließen sie gehen. Sie aber gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Das ist Zivilcourage. Die Regierenden würden das Rebellion nennen. Gott nennt es Gerechtigkeit. In Hebräer Kapitel 11, da wird etwas weiteres allgemein zu dieser Handlung, dieser Haltung gesagt. Hebräer Kapitel 11 und Vers 23, da lesen wir, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern und weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot, das Gebot des Pharao, der sagte, alle die Kinder, wenn sie Jungen sind, sollen getötet werden. Und dann weiter, in Vers 27. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, den Zorn des Pharao, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Schauen Sie, er hielt sich an Gott, den konnte er zwar nicht sehen, aber er hatte diese enge Beziehung zu Gott. Er fürchtete sich nicht vor den Menschen. Und er tat das, was Gott von ihm erwartete und forderte. Und Gott forderte etwas von dem Propheten Ezekiel. Ein weiteres Beispiel. Ezekiel, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Das ist, was Gott Ezekiel, dem Propheten Ezekiel, sagt. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage. Und widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs, das moderne Haus Israel und Juda, die heutigen Juden im Staat Israel und die Amerikaner und die Menschen in Großbritannien, in Kanada, Australien, Neuseeland. Aber es geht nicht nur um diese Menschen, es geht um alle Menschen. Es geht auch um die Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und Frankreich, Spanien, wen immer sie da Italien nennen wollen. Tue deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Und die breitete sie aus vor mir. Und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschriebene Klage, Ach und Weh. Und das waren die Worte, die Ezekiel verkünden sollte. Und dann lesen wir weiter in Kapitel 3 und in Vers 4. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, gehe hin zum Haus Israel und verkündige ihnen meine Worte. Rede, schweige nicht, fürchte dich nicht vor ihnen. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannter Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Haus Israel, nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, würden sie dich gerne hören. Die Nineviten haben damals zugehört, als Jona ihnen die Warnung Gottes verkündigte, und haben bereut, nun für eine gewisse Zeit allerdings nur. Wie sieht es heute mit den modernen Nineviten aus in Deutschland, in Österreich? Hören die zu? Oder ist es mittlerweile bereits schon zu spät für sie? Wir fahren fort, Vers 7. Aber das Haus Israel würde ich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Die wollen nicht hören. Aber jetzt lesen wir Vers 8. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht. Und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart gemacht wie einen Diamanten, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht. Entsetze dich auch nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Was er hier sagt ist, sei nicht von denen beeinflusst. Habe ein so hartes Gesicht, eine so harte Stirn, dass du dich nicht von denen in irgendeiner Form dazu beeinflussen lässt, aufzuhören, das Wort Gottes zu predigen. Vers 10. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren und gehe hin zu den Weggeführten deines Volkes und verkündige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, sie hören oder sie lassen es. Und das ist unsere Aufgabe heute auch. Wir müssen Gottes Wort verkündigen, ob die Menschen hören oder auch nicht hören. Aber sie haben ein Zeugnis empfangen. Sie haben dann keine Entschuldigung mehr, weiterhin auf ihre verderbliche Art und Weise zu leben. Ein weiteres Beispiel von jemandem, der große Zivilcourage zeigte, war natürlich Daniel. Und wir lesen hier ein Beispiel, wie er sich dem König Belsazar gegenüber verhielt und was er ihm sagte. Sicherlich nicht ohne Gefahr ihm das sagte, in Daniel Kapitel 5. Daniel Kapitel 5 und angefangen in Vers 15. Das ist das zunächst einmal, was der Belsazar dem Daniel sagt. Nun habe ich vor mich rufen lassen, die Weisen und die Zauberer, damit sie mir diese Schrift lesen, die an der Wand erschien, diese Flammenschrift, und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was das alles bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Verschlungenes aufzulösen vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden, eine goldene Kette um deinen Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen. Und da fing Daniel an und sprach zu dem König und vor dem König, behalte deine Gaben, gib dein Geschenk einem anderen. Ich will aber dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. O König, der höchste Gott hat deinem Vater, richtig deinem Großvater, Nebukadnezar, Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wenn er wollte. Er ließ leben, wenn er wollte. Er erhöhte, wenn er wollte. Er demütigte, wenn er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei den Wildeseln hausen und fraß Kraut wie die Rinder und sein Leib wurde nass vom Tau des Himmels, bis er lernte, dass der höchste Gott Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber jetzt Vers 23. Aber du, Belsazar, sein Sohn oder sein Enkel, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich hinbringen müssen. Und du, deine Mächtigen, deine Frauen, deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, bronzenen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch etwas wissen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Sehen wir die Kühnheit, die Daniel hier hat, dem Belsazar wiederum die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern. So aber lautet die Schrift, Vers 25, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und sie bedeutet dies, Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Theke, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, ein Reich ist zerteilt und den Medern und den Persern gegeben. Und er befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte. Er verstand sehr wohl, dass dies die Botschaft war, aber es hat nichts dazu gebracht, dass er jetzt bereut hätte. Aber der Daniel wurde mit Purpur gekleidet und eine goldene Kette sollte ihm um den Hals gegeben werden. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herrscher im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Belsazar wurde getötet, weil er nicht bereute. Daniel wurde nicht getötet. Aber er hatte die Zivilcourage, dem König zu sagen, was Gott ihm sagen wollte. Wie sieht es mit Daniels drei Freunden aus, diese berühmte Stelle von den drei Freunden im Feuerofen? Schauen wir uns dies auch kurz an. Gehen wir zurück zu der Zeit von Nebukadnezar in Daniel Kapitel 3 und Vers 13. Denn Nebukadnezar hatte eine Statue errichtet und alle aufgefordert, diese Statue anzubeten, sich davor niederzufallen oder mit anderen Worten, sich davor niederzuknien und diese Statue anzubeten. Und diese drei Freunde haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann in Kapitel 3 und Vers 13, da lesen wir: Und er befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschech und Abadnego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Und da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie? Wollt ihr, Schadrach, Meschech und Abadnego, das waren also hohe Beamte jetzt in dem Reich, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und einer Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ihr aber machen lassen. Will ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Das war eine sehr ernstzunehmende, bedrohliche Situation. Wie war die Reaktion von den drei Freunden? Haben sie Zivilcourage gezeigt oder haben sie gesagt, okay, unter den Umständen werden wir dieses Bild anbeten müssen? Nicht nur das, sie haben dem König eine sehr, sehr interessante Aussage gegeben. Vers 18 oder Vers 16. Und da fingen an, Schadrach, Meschech und Abednego, und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist gar nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, der kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus seiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Welche Entschlossenheit, welche Überzeugung, welcher Mut, welche Zivilcourage. Und der König wurde natürlich dann ausgesprochen ärgerlich und grimmig. Und wir kennen ja die Geschichte, hat sie dann in den feurigen Ofen geworfen, aber sie wurden aus diesem feurigen Ofen lebend errettet, ohne dass ihnen ein Haar versenkt worden wäre. Das kann Gott tun. Aber er sieht natürlich auch zu, wie wir uns verhalten. Ein weiteres Beispiel ist Mose. Wir hatten eben schon von Mose gelesen, dass er den Zorn des Königs nicht fürchtete. Und er hat es wahrlich nicht getan. Er wurde vor den Pharao geschickt, um ihm die Plagen zu verkünden, die über Ägypten kommen würden. Und in 2. Mose, Kapitel 11, da musste er dem Pharao eine sehr schlimme Nachricht geben. 2. Mose, Kapitel 11, Vers 4. Und Mose sprach zum Pharao: So spricht der Herr. Um Mitternacht will ich durch Ägypten gehen, und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd, die hinter ihrer Mühle hockt, und alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, wie nie zuvor gewesen ist, noch werden wird. Aber gegen die Israeliten soll nicht einmal eine Hand oder ein Hund mucken, weder gegen Mensch noch Vieh, auf das ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Und dann werden zu mir herabkommen alle diese Großen und mir zu Füßen fallen und sagen: Ziehe aus, du und alles Volk, das dir nachgeht, und daraufhin werde ich ausziehen. Und Mose ging vom Pharao mit grimmigem Zorn. Denn der Pharao hatte dann auch Folgendes gesagt in Kapitel 10 und Vers 27, nachdem er diese Botschaft gehört hatte. Der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er sie nicht ziehen lassen wollte. Und der Pharao sprach zu ihm, gehe von mir und hüte dich, dass du mir nicht mehr vor die Augen kommen wirst. Denn an dem Tage, da du mir vor die Augen kommst, willst oder sollst du sterben. Und Mose antwortete, wie du gesagt hast, ich werde dir nicht mehr vor die Augen kommen. Aber Mose hatte die Courage, den Auftrag von Gott gegenüber dem Pharao zu erfüllen, dem Pharao zu sagen, alle Erstgeburt in Ägypten wird sterben aufgrund von deiner Hartherzigkeit, deiner Verstocktheit. Und er hat sich in keinster Weise vor dem Zorn des Pharao gefürchtet, dies zu sagen. Das ist Zivilcourage. Ein anderes Beispiel findet sich natürlich im Leben von Josef. Der Josef war als Sklave nach Ägypten verkauft worden. Er war jetzt im Hause des hohen Beamten Potiphars. Aber seine Frau, die war alles andere als gerecht. Und so lesen wir in Kapitel 39, im ersten Buch Mose, angefangen Vers 7. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, schlafe bei mir oder mit mir. Und er weigerte sich aber und sprach zur Frau seines Herrn, ein hoher Beamter, siehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er in meine Hände gegeben. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, dass er bei ihr schlief und bei ihr wäre. Und es begab sich an einem dieser Tage, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, schlafe bei mir. Aber er ließ das Kleid in ihre Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Aber die Frau verstand es natürlich dann, ihren Mann davon zu überzeugen, dass der Josef ihr etwas hätte antun wollen, und der Mann hat dann seiner Frau geglaubt. Vers 19. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm sagte, und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Und dann nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren, und er blieb alle da im Gefängnis. Josef war willens, für seine Überzeugung einzutreten, das Wort Gottes zu halten, obwohl er natürlich ahnte, dass dies sehr schlimme Konsequenzen für ihn haben würde. Aber er wusste auch, dass es andererseits auch wiederum schlimme Konsequenzen haben könnte, wenn er nämlich mit der Frau geschlafen hätte und der Mann hätte es herausbekommen. Und solche Dinge kann man gewöhnlich nicht allzu lange geheim halten. Und in Sprüche Kapitel 7 wird dazu etwas sehr Interessantes gesagt. Diejenigen, die Ehebruch betreiben wollen, die werden hier sehr stark gewarnt. Letztendlich werden sie auch dafür bezahlen, in irgendeiner Form. Sprüche Kapitel 7, oder vielmehr Sprüche Kapitel 6, Sprüche Kapitel 6 und Vers 32. Aber wer mit einer Frau die Ehe bricht, dem fehlt der Verstand. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes, und er schont nicht am Tage der Rache und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Also die DSD, Ehebruch zahlt sich nie aus. So nicht und anders nicht. Aber hier in diesem Falle musste Josef für die Gerechtigkeit leiden. Er war, um es so auszudrücken, würdig befunden worden, für die Gerechtigkeit zu leiden. In Sprüche 31, da wird eine sehr wichtige Aussage getroffen. Sprüche 31 und Vers 8. Tue deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tue deinen Mund auf für die Stummen. nicht unbedingt wirklich Stumme, aber solche, die nicht für sich selbst eintreten können. Und für alle, die verlassen sind, die keinen Helfer haben. Tue deinen Mund auf, Vers 9, und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Arm. Das war natürlich jetzt eine Ermahnung an den König Salomo, aber für uns gilt das auch, wenn wir die Gelegenheit haben, einzutreten, Gerechtigkeit zu predigen oder durch unsere Werke darzulegen und dem Elenden Recht zu verschaffen, dann sollen auch wir das tun. Das ist hier eine Anweisung, unseren Mund für die Stummen aufzutun. Aber vielfach will man das ja nicht. Vielfach will man sich ja nicht einmischen. Man sagt dann, ja, das ist ja wie wenn man Hunde an den Ohren zwackt, die sich gegeneinander beißen. Nun, sicherlich, solche Situationen gibt es auch, aber man schaut lieber weg, nicht wahr? In wirklichen Notlagen, wenn man helfen könnte, wenn man helfen sollte. Sprüche Kapitel 24, die Verse 11 und 12. Sprüche 24, Vers 11. Errette, die man zum Tode schleppt, und entziehe dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Sprichst du, siehe, wir haben es nicht gewusst. Fürwahr, der die Herzen prüft, der merkt es, und der auf deine Seele Acht hat, der weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Also diese Entschuldigung, oh, wir haben es ja gar nicht gewusst, obwohl es klar und deutlich vor Augen ist, die zählt bei Gott nicht. Denken wir an den barmherzigen Samariter. Nun, Christus wählt dieses Gleichnis aus guten Gründen aus, denn die Samariter, die wurden als Hunde verschrien und angesehen bei den Juden. Und es war der Samariter, nicht der Priester, nicht der Levit, der Samariter, der dem Menschen half, der unter die Räuber gefallen war. Und der hatte auch nicht unbedingt jetzt die Furcht, dass er jetzt nicht helfen könnte, denn zunächst einmal, ich will mich ja nicht einmischen, ich, der Samariter, der als Hund verschrien ist bei den Juden. Vielleicht sind ja auch die Räuber noch da irgendwo im Wald, im Dickicht, die warten nur darauf, dass ich jetzt anhalte, damit sie auch mich überfallen können. Nein, der Samariter tat in diesem Gleichnis, was richtig war. Er befolgte das, was Gott verlangte. Er zeigte Courage. Er konnte nicht sagen, oh, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nichts davon gewusst. Nein, er hat sich seiner Verantwortung gestellt. In Sprüche 29 und Vers 24, da gibt es auch eine interessante Aussage. Wer mit Dieben teilt, der hasst sein Leben. Den Fluch hört er und zeigt es nicht an. Nun, was ist damit gemeint? Den Fluch hört er und zeigt es nicht an. Dies bezieht sich auf eine Stelle in 3. Mose, Kapitel 5 und Vers 1. Wir kehren gleich zu Sprüche zurück. Aber in 3. Mose, Kapitel 5 und Vers 1, da lesen wir, wenn jemand damit sündigt, dass er den Fluch aussprechen hört und Zeuge ist, weil er es gesehen oder erfahren hat, es aber nicht anzeigt und damit Schuld auf sich lädt, der muss dann seine Schuld abtragen. Was ist mit diesem Fluch gemeint? In meiner Anmerkung in der revidierten Lutherbibel 2017 heißt es, bei einem ungeklärten Verbrechen wurden verflucht der unbekannte Täter und alle, die als Mitwisser ihr Zeugnis zurückhielten. Die mussten aussagen. Die mussten das, was sie gesehen hatten, gehört hatten, kundtun. Die konnten nicht sagen, oh, ich habe von allem nichts gewusst. Die mussten die Zivilcourage zeigen, die Wahrheit zu verkünden, auch wenn, sagen wir mal, das jemand war, der eine hohe Position innehielt in der Regierung. Diese Person hatte direkt beobachtet, was die verfluchte Tat ausmachte, aber hat es dann verschwiegen. Oder aber er hat sogar gehört, wie der Täter zugegeben hat, dass er diese Tat begangen hat und damit einen Fluch auf sich geladen hat, und der es gehört hat, hat es verschwiegen. Gott sagt nein. Ihr müsst für die Wahrheit eintreten. Ihr müsst die Courage haben, es zu tun. Wir dürfen nicht der Masse nachlaufen. Wir dürfen nicht das Falsche tun, auch wenn wir dazu aufgefordert werden, ob das jetzt die Regierung ist, die uns dazu auffordert, ob es jetzt hochrangige Beamte sind, ob es jetzt unsere Freunde sind Familienmitglieder, wer immer es sein mag. Wir müssen uns dem stellen und verweigern, da mitzumachen. In Sprüche Kapitel 1, Sprüche Kapitel 1, angefangen Vers 10. Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, die bösen Buben, man kann auch übersetzen, nur wörtlich heißt es sogar hier, wenn dich die Sünder locken, so folge nicht. Wenn sie sagen, gehe mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, und die Frommen sollen sein wie die, welche hinunter in die Grube fahren, wir wollen kostbares Gut finden, wir wollen unsere Häuser mit Raub füllen, wage es mit uns, einen Beutel nur soll es für uns alle geben. Mein Sohn, wandle den Weg nicht mit ihnen, halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Denn es ist vergeblich, das Netz auszuspannen vor den Augen der Vögel, sie aber lauern ihrem eigenen Blut auf und trachten einander nach dem Leben. So geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten, was immer der unrechte Gewinn sein mag. Er nimmt ihnen das Leben. Letztendlich werden sie schwer dafür büßen, das falsch getan zu haben. Und wir werden aufgefordert, da nicht mitzumachen, egal um was es sich da jetzt dreht. Eine weitere interessante Persönlichkeit, die in der Bibel Erwähnung findet, der auch mit großem Risiko für sich, für sein Überleben, das Richtige tat, eintrat, vor einem Hohen, dem höchsten Beamten, seine Aussagen machte, die ihm von Gott gegeben worden waren. Das ist natürlich der Prophet Nathan. In 2. Samuel, Kapitel 12, da wird natürlich etwas gesagt über David. Der hatte schrecklich gesündigt. Er hatte zunächst einmal Ehebruch begangen mit der Frau eines anderen, eines sehr loyalen Dieners, Soldaten, Obersten. Und dann hat er zugesehen, dass dieser Mann umgebracht wurde im Krieg. Aber es war seine Hand. Und Gott missfiel natürlich sehr, was David getan hatte. Und er schickt den Nathan, den Propheten, zu Daniel, um ihm zu sagen, was geschehen war. Und so lesen wir Kapitel 12, Vers 1. Der Herr sandte Nathan zu David, und als der zu ihm kam, da sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, da brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, und er nahm das Schaf des armen Mannes, und er richtete es der Manne zu, der zu ihm gekommen war. Und da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, das er getan hat, oder der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Und da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Vers 9. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, das du getan hast, was ihm missfiel? Uria, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Eine ganz glasklare Aussage. Wie würde David reagieren? Nathan konnte nicht unbedingt wissen, wie David reagieren würde. Er war bereits jetzt schon zornig über den Mann. Vielleicht würde er auch zornig werden über Nathan, der wagte, ihn mit diesem Mann zu identifizieren. Nein, natürlich, Nathan wurde geschont. Also ich meine, David hat bereut. Dem Nathan geschah nichts. Aber es war gleichwohl ein hohes persönliches Risiko für Nathan, diese Worte auszusprechen. Aber er hat es getan. Eine weitere Persönlichkeit, auf die ich noch kurz eingehen möchte hier, ist der Prophet Jeremia. Der war noch sehr jung, als er berufen wurde. Er sagte sogar zu Gott, berufe mich nicht, ich bin zu jung. Aber in Jeremia Kapitel 1 und Vers 17, da sagt Gott ihm Folgendes. So gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschreck nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Das ist auch eine sehr wichtige Aussage. Wir müssen das tun, was Gott von uns erwartet, damit sich Gott nicht von uns abwendet. In Jeremia Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Herr, sagt Jeremia, deine Augen sehen auf Wahrhaftigkeit. Du hast sie geschlagen, aber sie fühlten es nicht. Fast hast du sie vernichtet, aber sie besserten sich nicht. Sie haben mein Angesicht härter als ein Fels und wollten sich nicht bekehren. Ich aber dachte, wohlan, es sind arme, unverständige Leute und wissen nicht um des Herrn Weg und um ihres Gottes Recht. Ich will zu den Großen gehen und mit ihnen reden. Die werden um des Herrn Weg und ihres Gottes Recht wissen. Aber sie alle haben das Joch zerbrochen und die Seile zerrissen, wollten in keinster Weise Gott untertan sein. Die Großen, die Oberen, die Regierenden, die Herrschenden, sowohl wie auch das Volk, alle hatten sich von Gott abgewandt. Und gleichwohl hatte Jeremia die Zivilcourage, allen die Warnung Gottes zu verkünden. Und Gott gibt ihm auch eine Ermahnung, denn es kann natürlich manchmal auch sehr frustrierend sein. Man predigt Gottes Wort und keiner hört zu. Und so lesen wir in Jeremia Kapitel 12, die Verse 5 bis 6, wie Gott Jeremia sagt: Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie willst du mit Rossen wetteifern? Und wenn du nur im friedlichen Lande sicher bist, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos gegen dich. Sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Und dann auch noch in Kapitel 15, die Verse 19 bis 21. Hier hat auch wiederum der Jeremia seine Frustration zum Ausdruck gebracht. Und so sagt Gott hier: Darum, so spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Und du sollst mein Prediger bleiben. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Denn ich mache dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wieder dich streiten, so sollen sie dir doch nichts anhaben, denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Das war ein Versprechen von Gott. Und wir lesen eine interessante Episode in Kapitel 26. Jeremia 26, die Verse 1 bis 3. Im Anfang der Herrschaft Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah das Wort vom Herrn. So spricht der Herr: Tritt in den Vorhof am Hause des Herrn und predige denen, die aus allen Städten Judas hereinkommen, um anzubeten im Hause des Herrn, alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, und tue nichts davon weg. Ob sie vielleicht hören wollen und sich bekehren an jeder von seinem bösen Wege, damit mich auch reuen möge das Unheil und das Übel, das ich gedenke, ihnen anzutun, um ihrer bösen Taten willen. Vers 8. Und da nun Jeremia alles gesagt hatte, was ihm der Herr befohlen hatte, allem Volk zu sagen, ergriffen ihn die Priester, Propheten und das ganze Volk und sprachen: Du musst sterben. Das war der Lohn, das war die Konsequenz. Das war etwas, was natürlich Jeremia auch in gewisser Weise voraussehen konnte, aber er hatte sich an natürlich das Versprechen Gottes erinnert. Und wenn wir die Episode weiterlesen, dann kommt es eine Umkehrung und Jeremia wird errettet. Aber gleichwohl, Zivilcourage war notwendig, für Jeremia diese Worte zum Ausdruck zu bringen. Und so lesen wir hier als letzte Bibelstelle heute, Lukas Kapitel 12, die Mahnung von Jesus Christus, angefangen in Vers 2. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören. Und was ihr ins Ohr flüstert in den Kammern, das wird man auf den Dächern verkündigen. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle, in Gehenna, das Feuer zu werfen, damit man dort verbrannt wird. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Auch sind die Haare auf eurem Haupte alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Vers 8, ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, Zudem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Man bekennt Jesus auch dadurch, dass man seine Worte erfüllt in seinem Leben, Zivilcourage zeigt, wenn es notwendig ist, für die Wahrheit einzutreten. Ich möchte zum Abschluss dieser Botschaft heute Ihnen ein Lied kurz vortragen. Ich habe keine Menschen gefunden, die die Trompete blasen, die Pauken benutzen, auf dem Klavier, der Orgel herumhämmern. Ich werde Ihnen also dieses Lied jetzt so als Sprechgesang vortragen. Es ist ein altes Lied, ursprünglich von Reinhard May geschrieben, mit dem Titel Ein Achtel Lorbeerblatt, aber ich habe es ein wenig abgeändert, um es relevant zu machen für uns heute. Und ich denke, es ist dies ein würdiger Abschluss für die heutige Botschaft. Den einen ist meine Nase zu weit links im Gesicht. Zu weit rechts ist sie dem anderen und das gefällt ihm nicht. Und dann höre ich Leute klagen, ich sei der Alte nicht mehr. Und andere sich beklagen, dass ich noch der Alte wäre. Und andere sich beklagen, dass ich noch der Alte wär. Und ich bedenk, was ein jeder zu sagen hat, und schweig fein still. Und setz mich auf mein Achtel Lorbeerblatt und mache, was ich will. Am Hungertuch zu nagen ist des Pastors schönstes Los. Im Gegenteil, erst mächtig und groß sein macht ihn groß. Das sei alles Hose wie Jacke, ob Schulden, ob Geld, auf der Bank. Hauptsache ist, er hat eine Macke und nicht alle Tassen im Schrank. Hauptsache ist, er hat eine Macke und nicht alle Tassen im Schrank. Und ich bedenk, was ein jeder zu sagen hat, und ohne allen Verdruss setz ich mich auf mein Achtel Lorbeerblatt und sage, was ich muss. Die einen voller Eifer, die sägen an meinem Ast. Die anderen noch überlegen, was ihnen an mir nicht passt. Doch alles, was ich sagen würde, deren Gunst hätte ich längst verpatzt. Darum tue ich, was ein Baum tun würde, wenn ein Schwein sich an ihm kratzt. Darum tue ich, was ein Baum tun würde, wenn ein Schwein sich an ihm kratzt. Und ich bedenk, was ein jeder zu sagen hat, und schweig fein still. Und setz mich auf mein Achtel Lorbeerblatt und mache, was ich will. Es gibt noch ein paar Freunde, und an die hab ich gedacht. Für die habe ich, so gut es ging, dies Liedchen neu gemacht, die bei dem großen Kessel treiben, nicht unter den Treibern sind. Und solange uns noch Freunde bleiben, hängt unsere Fahne nicht im Wind. Und solange uns noch Freunde bleiben, hängt unsere Fahne nicht im Wind. Und wir scheren uns nun gar nicht um Goliath und ohne allen Verdruss. Da sitzen wir auf dem Achtel Lorbeerblatt und ich sage, was ich muss. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Noch einen schönen weiteren Verlauf des letzten Tages des Laubhüttenfestes und bis morgen dann zum letzten großen Tag. Vielen Dank und auf baldiges Wiedersehen. Ihr und euer Norbert Link.